Das Thema der heutigen Predigt ist: Glückselig der, der liest. Wir lesen aus der Enthüllung, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Schnelle werden muss, und sie sendend anzeigte durch seinen Engel, seinem Sklaven Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis des Jesus Christus bezeugt, so viele Ereignisse, wie er wahrnahm. Glückselig der, der die Worte der Prophetie liest und die, die sie hören und die in ihr Geschriebenen hüten, denn die Frist ist nahe.
Ja, vielen Dank. Was verstehst du unter glückselig? Wir haben in der Einleitung schon allerhand gehört. Und ja, es gibt etliche Menschen, die meinen, ja, wenn du eine Menge Geld hast, dann bist du glückselig. Oder ein Haus im Grünen oder eine Weltreise, gell? Je nach, die Wünsche sind ja verschieden. Oder es gibt auch ideelle Werte, die die Leute sich wünschen. Zum Beispiel gute Gesundheit, ist ja nicht verkehrt. Oder eine glückliche Familie, Erfolg im Beruf. All das kann glückselig machen. Und ja, all diese Dinge sind ja nicht schlecht und auch für uns Glaubende durchaus erstrebenswert, wenn sie denn, und das ist der Haken dabei, zum Nutzen der Leibesgemeinde des Christus verwendet werden. Das wäre die einzige Bedingung, die ich da sehen kann. Wir haben ja in der Einleitung schon gewisse Texterklärungen gehört. Ich will noch mal zwei Fachbücher hier zitieren. Wenn es um den Begriff glückselig geht, das ist einmal das Strongs Lexikon. Da sagt er dazu, zu dem griechischen Wort Makarios, das heißt glückselig, gesegnet, glücklich oder froh. Kann ich auch mitgehen, gell? Ist okay. Dann gibt es noch die Begriffserklärung in der Dauerübersetzung. Die kannst du beim ersten Mal lesen nicht verstehen, gell? Das will ich gerade vorwegnehmen. Ich habe auch noch einen Schlusssatz, der dann das auf den Punkt bringt. Also der Übersetzer der Dauerübersetzung schreibt hier, dass vom hebräischen Wort Ashrei her, das bei Zitaten aus dem Alten Bund mit Makarios übersetzt wird, ist der Glückselige, der die Zukunft habende, der in immer größeren Reichtum hinein fortschreitet und in seinem Handeln Direktive, das heißt Anweisungen zum Fortschritt ist. Hast du das verstanden? Ja, okay. Geht gerade so, gell? Ich habe das in einem Satz zusammengefasst und habe gesagt, der etwas über die Zukunft weiß, ist demnach als glückselig zu bezeichnen. Wer was über die Zukunft weiß, und das ist ja unser Thema heute, wenn es um die Enthüllung geht, und ihr werdet das eine oder andere vielleicht auch zum ersten Mal hören, aber das ist ja nicht verkehrt. Jedenfalls dieses Wissen um die Zukunft, um die biblische Prophetie, ist ein geistlicher Reichtum, der uns auch hilft, anderen zu helfen, das mal deutlicher zu sehen, was auf uns zukommt. Und ich will aber heute nicht hier über Wörterbücher reden, sondern es geht ja um das Wort Gottes. Und wir haben ja den Text schon gehört. Und in einem der Verse, nämlich dem dritten, heißt es dann glückselig, der die Worte der Prophetie liest und sie dann auch noch bewahrt. Und deswegen lohnt es sich, das mal in aller Ruhe sich anzuschauen, weil dieser Text hat eine gewisse Brisanz in seiner Aussage. Das wirst du an der einen oder anderen Stelle sicher noch merken. Also, im ersten Vers hieß es, Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Schnelle werden muss. Und sie sendend anzeigte durch seinen Engel, seinem Sklaven Johannes. Gut, also was wurde hier gesagt? In den ersten Worten erfahren wir etwas über den Ursprung der Enthüllung und über den Inhalt. Der Ursprung ist klar, es heißt daher, es ist die Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Also von Gott kommt die Enthüllung, nicht von Christus. Christus hat sie erhalten. Und die Formulierung Enthüllung Jesu Christi Du kannst ja zweierlei verstehen. Einmal kann das heißen, er ist derjenige, der die Enthüllung weitergibt. Enthüllung Jesu Christi, er hat sie dem Johannes gegeben. Und zweitens kann das heißen, und das ist für mich das Interessantere, dass er selber enthüllt wird. Enthüllung Jesu Christi, dass er in der Enthüllung enthüllt wird. Das Wort Enthüllung muss ich ja nicht nochmal erklären, das habe ich schon viele Male gemacht und ihr wisst es sowieso. In den Kapiteln 2 und 3 zum Beispiel wird Christus als, in seiner Aufgabe als Priester enthüllt. Es geht um die 7 Versammlungen. Die Kapitel 4 bis 19, da wird er enthüllt als Prophet, also seine Rolle als Prophet wird da geschildert. Und die letzten Kapitel am 19, da geht es dann um seine Aufgabe als Regent. Also das, die ganze Enthüllung hat mit Christus zu tun. Es geht eigentlich nur um ihn, gell? Und um die Entwicklung der Heilsgeschichte. Wir sehen ja dann am Ende auch, dass er auf dem weißen Pferd reitet und wir sehen ihn auch im neuen Jerusalem. Also die Reihenfolge des Gebens, um die es hier geht, ist also auch wichtig, nämlich Gott hat sie gegeben, dem Christus. Der Christus hat sie seinem Engel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, seinem Engel gegeben. Den gucken wir uns dann an. Und dieser Engel hat sie dann dem Johannes gegeben. Und was macht der Johannes? Der soll das aufschreiben und soll das allen Sklaven Gottes zur Verfügung stellen. Also, den Sklaven Gottes soll etwas gezeigt werden. Es geht also hier um Fakten, die sich entwickeln in der Zukunft. Das heißt, wenn wir die Enthüllung nicht hätten, hätten wir keine Ahnung von den bestimmten Zeiten und Fristen, die da drin beschrieben werden. Und auch von der Reihenfolge und der Abwicklung oder dem Ablauf sozusagen der endzeitlichen Heilsgeschichte. Das steht nur hier in der Enthüllung, sonst nirgends. Ich gebe euch ein paar Beispiele. In Kapitel 11, im Vers 3 heißt es zum Beispiel, dass die zwei Zeugen, es war ja Mose und Elia, die da wiederkommen, da heißt es, ich werde meinen zwei Zeugen geben, dass sie 1260 Tage mit Säcken umworfen prophezeien werden. Diese Frist für zwei Zeugen und ihr Auftreten steht nur hier. Das kannst du nirgends anders in der Bibel finden. Oder in Kapitel 12 geht es um die Sonnenfrau, Sonnenweib heißt es gelegentlich auch. In unserer Sprache ist der Weib etwas abfällig, deswegen sagen wir lieber Frau. Die Sonnenfrau, was ist mit der Sonnenfrau? Die hat ja auch ihre Frist, nämlich da steht hier, sie floh in die Wildnis dorthin, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, auf das man sie, wie lange ernähre, 1260 Tage. Selbe Zeitspanne wie bei den zwei Propheten, nur nicht zur selben Zeit, um das auch noch zu ergänzen. Dann heißt es weiter im Vers 14, und es wurde der Frau die zwei Flügel des großen Geiers gegeben, auf dass sie in die Wildnis fliege, an ihren Aufenthaltsort dorthin, wo sie ernährt wird. Wie lange? Eine Frist, Fristen und eine halbe Frist. Das sind die 1260 Tage, also 3,5 Fristen. Die 3,5, die wird uns noch begegnen an anderer Stelle. Das heißt also, diese 3,5 Fristen, von denen hier die Rede ist, die brauchst du wieder als Erklärung, wenn du das Buch Daniel liest, weil nur also ohne die Zeitangabe in der Enthüllung könnten wir den Daniel nicht so ganz verstehen, wenn es um diese Zeit geht. Oder wir haben Enthüllung 12, im Vers 12, da wird's, heißt vom Diabolos, dem Teufel, dass er eine kurze Frist hat, darum seid fröhlicher Himmel und die in ihn wohnt, wehe der Erde und dem Meer, da der Teufel zu euch hinabgestiegen ist und großen Grimm hat, wie lange, wahrnehmen, dass er nur eine kurze Frist hat. Eine kurze Frist, wenn du weißt, wann da aus dem Himmel fliegt, dann weißt du auch, wie lang die Frist ist, wenn du die Fristen kennst. Nämlich bei der 7. Posaune, da ist die kurze Frist dann 1260 Tage oder 3,5 Jahre. Immer dasselbe, gell? Oder wenn wir an die wilden Tiere denken, Kapitel 13 und Kapitel 17, die Frist der wilden Tiere. Da ist ja das eine wilde Tier, das aus dem Meer aufsteigt. Und da heißt von ihm, es wurde ihm ein Maul gegeben, das es Großes und Lästerungen spricht. Und es wurde ihm Autorität gegeben, wie lange? 42 Monate zu tun, was es will. 42 Monate, biblischer Monat sind 30 Tage, mal 42, 1260. Selbe Zeit wieder, gell? Selbe Frist. Wenn das als Achter wiederkommt, das Tier, da heißt dann in Enthüllung 17, Vers 12, und die 10 Hörner, welche du wahrnahmst, sind 10 Regenten, welche noch keine Regentschaft empfingen, jedoch empfangen sie mit dem wilden Tier eine Stunde Autorität wie Regenten. Jetzt hast du noch einen Begriff für die gleiche Zeit. Das heißt also 42 Monate, 3,5 Jahre können auch eine prophetische Stunde sein. Und diese ganzen Zeitangaben, die hättest du ohne die Enthüllung nicht. Und die letzte, die noch wichtig ist, Enthüllung 20, hier wird uns 6-mal erklärt, dass der künftige Äon 1000 Jahre lang ist. Ohne die Enthüllung wüssten wir das nicht. Gut, so wie zu den Zeitabläufen. Das musst du ja nicht alles merken, gell? Kannst du später nachlesen, wenn das noch näher interessiert. In unserem Text heute werden ja wie gesagt, dass Gott seinen Sklaven etwas zeigen will. Bist du ein Sklave Gottes oder ein Heiliger? Wenn ja, dann ist die Enthüllung für dich ein ganz wichtiges Buch. Wenn Gott extra seinen Sohn schickt und noch einen Engel benutzt und den Johannes, um für uns alle was aufzuschreiben, wenn wir deine Sklaven sind, um uns was zu zeigen, dann will ich unbedingt wissen, was da steht. Das interessiert mich. Wie viele Leute lesen gerne die Enthüllung? Schwierig, gell? Als ich die damals geschrieben habe, den Kommentar dazu, waren ja knapp 2 Jahre, wo ich fast jeden Tag mich damit beschäftigt habe. Da habe ich gedacht, was hätte ich jetzt alles verpasst, gell, wenn ich das nicht machen würde. Also es lohnt sich. So, und jetzt sagen manche natürlich, ja, Leibesglieder des Christus sind doch keine Sklaven, die sind Söhne. Gell? Hast du schon mal gehört? Ja, dann haben die Apostel alle ein Problem, weil die nennen sich alle Sklaven Gottes, gell? Und da Paulus in seinen Briefen, wie viel Mal, Jakobus im 1. Vers, 2. Petrus im 1. Vers, Judas im 1. Vers, alles Sklaven Gottes. Gott gab die Enthüllung, um seinen Sklaven etwas zu zeigen, was in Schnelle werden muss. Und er hat seinen Engel gesandt, um das seinen Sklaven zu zeigen. Steht 2-mal in der Enthüllung, am Anfang und am Ende. So, und selbst die Apostel bestätigen das, dass sozusagen die Heiligen oder Sklaven Gottes, das ist ein ganz wichtiger Punkt für später, Kenntnis über heilsgeschichtliche Abläufe haben. Die Sklaven Gottes, seine Heiligen, haben Kenntnis über heilsgeschichtliche Abläufe. Paulus schreibt mal an die Thessalonicher, Kapitel 5, 1 bis 3, betreffs der Zeiten und Fristen, Brüder, habt ihr nicht Bedarf, dass euch geschrieben wird, weil ihr wisst das. Die wussten das, sagt Paulus ja. Oder Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, 18, Knäblein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden, weshalb wir wissen, dass es die letzte Stunde ist. Diesen gewissen heilsgeschichtlichen Ablauf haben sie gekannt. Das heißt, die Sklaven Gottes kennen heilsgeschichtliche Abläufe. Bist du ein Sklave Gottes, solltest du darüber ein bisschen Bescheid wissen. Und ja, steht da noch im ersten Vers, wie wird das enthüllt, oder was wird da enthüllt, was in Schnelle werden muss. wir fahren ja alle Auto, gell? Und hast du vorne so ein Ding drin, Tachometer, was die Geschwindigkeit misst. Und in Griechisch heißt das Taros, daher kommt das Wort ja in unserem Tachometer. Und Taros heißt im Griechischen schnell. Und jetzt kannst du in deine Bibel gucken, da steht, was bald geschehen muss. Gell? Das steht gar nicht da, da steht schnell, gell? Was in Schnelle werden muss. Es geht ja nicht um die Nähe des Geschehens, sondern um die Zeit des Ablaufes. Und deswegen ist die Frage jetzt, um welche Zeit des Ablaufes geht es denn in der Enthüllung? Das musst du alles wissen, damit du glückselig wirst. Gell? Ich will mein Thema nicht vergessen. Und um welche Zeit der Enthüllung geht es denn? Oder wovon handelt denn die denn? Das steht im 10. Vers. Johannes schreibt in Kapitel 1, 10, heißt es von Johannes, ich wurde im Geist, im Herrentag befunden, und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie die einer Posaune. Wo war Johannes, also die Enthüllung oder mit der Enthüllung im Tag des Herrn? Also das Sonntag, gell, oder? Das haben wir schon gehört, der Tag des Herrn ist der Sonntag. Gell. Nein, hier geht es ja um den Tag des Herrn als Gerichtstag. Und wenn du dich an die Fristen erinnerst, die wir eingangs besprochen haben, sind all diese Ereignisse, die Johannes hier gezeigt bekommen hat, den Herrentag betreffend, in diesen zweimal 1260 Tagen, dass sie da ablaufen. In diesen zweimal 3,5 Jahren, in diesen zweimal 42 Monaten, in diesen 2 Stunden der Heilsgeschichte, immer dieselbe Zeit, wie eingangs schon erwähnt. So, und am Ende, oder nochmal zu dem Wort schnell, wenn du die Menschheitsgeschichte mal anguckst, sind jetzt nahezu 6000 Jahre nach der Bibel, dann sind 2 mal 3,5 Jahre wirklich eine schnelle Geschichte. Gell? Also gegenüber 6000 Jahren Menschheitsgeschichte ist das schnell. So, und jetzt sagt er im ersten Vers noch, und das ist für mich die spannendste Stelle eigentlich, er gibt die Enthüllung durch seinen Engel an Johannes. Das ist eine bemerkenswerte Formulierung. Jetzt müssen wir erstmal klären, wer im Wort Gottes ist denn alles ein Engel? Damit wir dann verstehen, welcher Engel das gewesen ist, dem Jesus die Enthüllung gegeben hat. Im Übrigen war das kein Buch, gell, was er dem gegeben hat, sondern das war eine Information, eine visuelle und eine akustische Information war das. Und deswegen hat der Engel, das will ich vorwegnehmen, die Enthüllung genau gekannt, weil der musste ja übergeben, nicht als Buch, sondern als Information. Der muss die ganze Information der Enthüllung dem Johannes geben. Der muss dem das erzählen. Der muss das gewusst haben, gell? Sonst geht das gar nicht. Hat auch keinen Computer oder keine Wolke und was weiß ich alles, was es heute gibt. So, und jetzt müssen wir das mit dem Engel klären. Im Hebräischen heißt Engel ja Beauftragter. Malach ist der Beauftragte und im Griechischen Angelos Engel heißt Bote. Ein Engel ist also ein Bote, wenn wir hier im Neuen Testament sind. Und jetzt spricht die Bibel von himmlischen Boten und auch von irdischen Boten. Jetzt nenne ich euch jeweils 3 Schriftbeweise für die beiden Boten, die himmlischen und die irdischen. Paulus schreibt 1. Korinther 6,3: Nehmt ihr nicht wahr, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Alltägliches? Hier bezieht er sich auf die Engel des Gesetzes, die Engel des Alten Bundes, gab es im Neuen Bund auch noch, also die Engelwelt schlechthin, die ja gerichtet wird, zurechtgebracht wird, um auch im Ziel Gottes zu landen. Also das sind Geistwesen. 1. Korinther 13,1 geht es um das Lied, Hohe Lied der Liebe. Er sagt hier, wenn ich in Zungen der Menschen und der Engel spräche, aber keine Liebe hätte, wäre ich wie ein hallendes Kupferbecken geworden oder ein gellendes Kümbalon. Wenn ich in Zungen der Engel spräche, was haben die Engel im Himmel gesungen? Da gibt es eine Stelle, die singen Halleluja. Gell? Das ist ja Hebräisch, also die Engel sprechen Hebräisch. Kann man daran erkennen. Es muss Hebräisch lernen, damit du die verstehst, wenn du dann da bist. Gell? Und noch eine schöne Stelle ist Hebräer 1,7. Hier wird ja in den ersten Kapiteln tut Gott sozusagen seinen Sohn den Engeln gegenüberstellen. Er ist ja besser als die Engel, wird da mehrfach betont, in seiner Göttlichkeit. Und da heißt es hier von Gott und zu den Engeln spricht er, nämlich Gott, dass seine Engel zu Winden oder Geistern macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Bei dem Wind denke ich an das Boot, wo die Jünger saßen mit Jesus, über den See Genezareth gerudert sind, gell, und der Wind kam und Jesus sagte dann Schluss, ne, und das waren Engel. Oder der Busch bei Mose, der brennende Feuerbusch, der nicht verbrannte Feuerflamme, war auch ein Engel. Ist sehr interessant. So, wie ist das mit den irdischen Engeln? In Lukas 7 wird uns eine Geschichte erzählt, da hat Johannes der Täufer seine Anhänger zu Jesus geschickt und Jesus hat mit denen dann geredet und da heißt es hier, als die wieder weggegangen sind, Lukas 7, 24, als die Boten des Johannes, des Täufers, gegangen waren, begann er, nämlich Jesus, zu der Volksmenge über Johannes zu sprechen. Und weißt du, was da steht bei Boten? Als die Boten gegangen waren, da steht Engel, gell? Als die Engel gegangen waren. Hast du schon mal in der Bibel gelesen, dass da einer Engel hinschreibt? Ich kann mich nicht erinnern, gell? Aber da steht dasselbe Wort wie bei den himmlischen Boten, nämlich auch Engel. Das waren aber ja Menschen, die über diese Erde liefen. Zweites Beispiel, als Jesus nach Jerusalem wollte, schickt er seine Lernenden vorne weg. Und da heißt es in Lukas 9, 52, und er, nämlich Jesus, schickte Boten vor seinem Angesicht her. Er schickte Engel vor seinem Angesicht her, steht da. Das waren auch Menschen, gell, die über diese Erde liefen. Und der Jakobus berichtet uns von einer alttestamentlichen Geschichte, als die Israeliten Jericho erobern sollten. Da gab es ja die Hure Rahab, die Kundschafter versteckt hat und sie dann auf dem anderen Weg weitergeschickt hat. Da heißt es hier in Jakobus 2,25, ist aber gleicherweise nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten beherbergte und auf einem anderen Weg wegschickte. Da steht da Engel, gell? Als sie die Engel beherbergte. Also wird auch für Menschen das Wort Engel gebraucht. Das ist wichtig zu wissen, damit wir herauskriegen, wer der Engel ist, von dem Jesus die Enthüllung gibt, gell? Damit er den Hintergrund versteht. So, und dem Engelboden, den Jesus in Enthüllung 1, Vers 1 und später nochmal in 2, 16 als seinen Engel bezeichnet, da ist er offensichtlich, wie schon erwähnt, bestens informiert. Der kannte den Inhalt der Enthüllung, weil es eben kein Buch war, sondern hat das akustisch oder visuell weitergegeben. Und dieser Engel steht im Gegensatz damit zu den in Anführungszeichen normalen Engeln, wenn es um heilsgeschichtliche Kenntnisse geht. Denn von den Gesetzesengeln, den Engeln des Alten Bundes, eben den traditionellen Engeln, hat Jesus mal Folgendes gesagt, Matthäus 24, 36. Da sagt er, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln. Also die Engel haben keine Ahnung, wann da was passiert. Und der Petrus sagt auch was dazu, nämlich in 1. Petrus 1, 12, da sagt er, wenn es um Prophetie geht, in dieses Sachverhalte, nämlich der Prophetie, begehren Engel hineinzuschauen. Also die wollen was lernen. Und ich erinnere auch an Epheser 13, wo dann steht, dass wir, die Ekklesia, den unsichtbaren Mächten etwas von der Weisheit Gottes beibringen dürfen. So, und hier fällt also auf, dass die Gesetzesengel, also die traditionellen Engel, keine Ahnung von Heilsgeschichte haben, während der Engel, der die Enthüllung weitergibt, das offensichtlich hatte. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Hinweis in Hebräer 2, Vers 16. Du müsst also dann so ein Aha-Erlebnis hast du da, wenn du den Zusammenhang kennst. Da sagt doch Hebräer 2, 16, schreibt der Hebräer-Briefschreiber, von Gott, denn er, nämlich Gott, nimmt ja nicht die Engel, sondern den Samen Abrahams nimmt er, nämlich für heilsgeschichtliche Zwecke. Darum geht es nämlich hier in Hebräer. auch besonders im Kapitel 2. Also Gott nimmt demnach nicht die normalen Engel, um Heilsgeschichte zu machen, sondern er nimmt ausschließlich den Samen Abrahams. Wer war denn dann der Engel, dem Christus die Enthüllung gegeben hat? Wenn der normale Engel mit Heilsgeschichte nichts zu tun hat und davon keine Ahnung hat. Und stimmt das überhaupt, dass Gott, weil in eurer Bibel steht, er nimmt sich nicht der Engel an, gell? Das stimmt auch nicht. Die kommen ja auch zum Ziel. Und da steht Lambano, das kann auch mal annehmen heißen. Aber wenn ich Ahnung von Heilsgeschichte habe, dann muss ich das Grundwort nehmen, nämlich er nimmt keine Engel. Er nimmt nicht die Traditionsengel für Heilsgeschichte, sondern hat da andere Engel. Wer könnten das sein? Gell? Welche Engel könnten das sein? Also sein Engel hat aktive Kenntnis von der Heilsgeschichte, muss also einer anderen Kategorie angehören. Hier helfen uns zwei Aussagen in der Schrift, das einzuordnen. Einmal redet Jesus in Lukas 20, 35 und 36 von der Auferstehung und den Auferstandenen. Er sagt aber die für würdig gehalten werden, jenes Äons teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Gestorbenen, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben. Denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Das ist der eine Hinweis. Also Menschen, die umgelaufen sind, sind gestorben und auferstanden und dann sind sie wie die Engel, sagt Jesus. Und in der Enthüllung wird an zwei Stellen, nämlich Kapitel 19 und Kapitel 22, da trifft Johannes oder sieht Johannes diesen Engel, der ihm die Enthüllung gegeben hat und denkt, es ist Jesus, weil er so herrlich aussieht. Und jetzt will er den anbeten. Und was sagt jetzt der Engel? Enthüllung 19, Vers 10, das ist die erste Stelle. Tu das nicht, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und in Kapitel 22, 9 steht das Gleiche, nämlich, tu das nicht, ich bin dein Mitsklave und der deiner Brüder und Propheten und derer, die die Worte dieses Buches hüten, bete Gott an. Also wer sind denn dem Johannes seine Brüder? Wer sind denn die Propheten? Wer sind denn die Leute, die die Worte dieses Buches hüten? Das sind alles Menschen. Und ich sage in erster Linie Leibeslieder des Christus, die über diese Erde laufen. Und wenn die sterben und auferstehen, sind sie Engeln gleich. Es gibt also dann Engel, die Ahnung von Heilsgeschichte haben, und es gibt Engel, die keine Ahnung von Heilsgeschichte haben. Das kannst du daraus schlussfolgern. Und die auferstandenen Leibesglieder des Christus, was sagt Paulus von denen? Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Also wenn du ein Leibesglied des Christus bist, sollst du die 15 Geheimnisse, sagen wir im Hauskreis demnächst irgendwann als Beilage, sollst du die Geheimnisse kennen, gell? Und was damit anfangen können. Das heißt, die Leute, die zu Jesus gehören, hier gestorben sind, auferstanden, jetzt mit ihm vereint sind im Himmel, die sind himmlische Boden geworden, die jetzt den irdischen Sklaven, nämlich uns, mit weitergehenden Informationen dienen können. Das heißt, alle, die vor uns den Weg da oben nach oben gegangen haben, außer die schlafen wollen, die muss man jetzt unterscheiden, die könnten uns helfen in unserem Leben mit entsprechenden Informationen. Und da könnte ich euch eine Geschichte erzählen, das gehört aber nicht hier in den Vortrag, wo manche meinten, dass das so gewesen sei. So, und so viel zu dem ersten Vers der Enthüllung, gell? Da kann man also eine ganze Stunde drüber reden, was da alles drin steht. Wir schauen jetzt mal weiter an, weil es geht ja darum, dass wir jetzt so langsam Stoff sammeln, um immer glückseliger zu werden, gell? Wenn das Thema zu Ende ist, müssen wir dann die Höhe erreicht haben. Also im zweiten Vers heißt es ja, der das Wort Gottes und das Zeugnis des Jesus Christus bezeugt, viele Ereignisse, wie er wahrnahm, nämlich Johannes. In den Versen 2 und 3, jetzt wird die Enthüllung nochmal zusätzlich als Wort Gottes bezeichnet, als Zeugnis Jesu und als Wort der Prophetie. Die Reihenfolge ist ja klar, da müssen wir eigentlich nicht nochmal drüber reden. Das Zeugnis Jesu ist also hier ein anderes Zeugnis. Es ist nicht das wie in seinem irdischen Dienst, sondern hier redet er ja zu Johannes durch den Engel und das hat eine prophetische Bedeutung. Und weil im Kapitel 19, Vers 10 steht da direkt drin, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Und außerdem ist er der treue Zeuge, wie wir das in der Enthüllung auch lesen können. So, und wenn das so ist, dann sind das ganz wichtige Worte und Entwicklungen, die uns hier in der Enthüllung aufgezeigt werden. Und man kann eigentlich, wenn man sich damit intensiv mal beschäftigt hat, nicht mehr verstehen, warum manche sagen, die Enthüllung ist mir zu schwierig, zu kompliziert oder das lese ich nicht so gerne oder was auch immer. Gell? Wenn du dich eine Weile mit beschäftigt hast, wirst du merken, dass das immer wunderbarer wird. Zurzeit lese ich die im griechischen Text, gell, damit ich das nicht ganz verlerne mit der Zeit. Und selbst da entdeckst du immer wieder was Neues. Das ist also hochinteressant. So, und wenn wir nochmal an den Zeitrahmen erinnern, es geht ja hier wie im Vers 1 beschrieben darum, dass Johannes sagt, ich wurde im Geist, im Herrentag befunden. Eine andere Bezeichnung für den Tag des Herrn, der Gerichtstag ist. Und was sollte er machen gemäß Kapitel 22, Vers 8? Er sollte aufschreiben, was er alles gehört und erblickt hat, welche Ereignisse ich hörte und erblickte. Ja, wann hat er denn die Ereignisse gehört und erblickt? Nach seinen eigenen Worten gemäß 1, Vers 10, nämlich im Tag des Herrn. Das ist der Gerichtstag am Ende dieses Äons, die Fristen haben wir am Anfang besprochen. Das würde doch heißen, alles, was hier beschrieben wird, ist noch zukünftig. In der Enthüllung gibt es nichts, was in die Vergangenheit zeigt. Ich weiß, dass viele Brüder auch sagen, die sieben Versammlungen sind Darstellungen der Kirchengeschichte, was da alles gibt. Seit ich das hier studiert habe, kann ich das nicht mehr so sehen, weil ganz klar steht im ersten Kapitel, im Vers 10, wann das stattfindet. Und in 19, das wird leider auch falsch übersetzt, 1 Vers 19, da heißt ja, schreibe auf, was du wahrnimmst, was es bedeutet und was danach kommt. Und das hat nichts mit der Vergangenheit zu tun. Wenn da steht, was du wahrnahmst, ja wann denn? In seiner Wahrnehmung, die ihm geschenkt worden ist, gemäß 1, Vers 10, im Tag des Herrn. Alles, was da steht, betrifft den Tag des Herrn und keine andere Zeit. So, und wer sich damit beschäftigt, Vers 3, heißt es ja hier, der die Worte dieser Prophetie liest und die sie hören und die in ihr geschriebenen hüten, sind glückselig, denn die Frist ist nahe. Hat was mit glückselig zu tun. Ja. Steht schon mal im Alten Testament, in Sprüche 29, 18, der Hüter der Zielgebung ist glückselig, steht in der Dauerübersetzung. Wer sich also mit den Zielen Gottes befasst, wird demnach glückselig. Das ist die Aussage hier. Und wie ich schon mal erwähnt habe, ich kann das selber bestätigen, seit ich das intensiv studiert habe, das war 2008 bis 2010, innerhalb von 2 Jahren. Da sind mir ganze Kronleuchter aufgegangen, gell? Und jetzt hast du eine gesicherte Erkenntnis über die Abläufe der letzten Jahre dieses Äons, wenn du die Enthüllung wörtlich lesen dürfst. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, befasst euch auch mit der Enthüllung. Nicht nur, gell? Auch. So, ich habe noch eine Anmerkung hier. Wenn seine Sklaven oder seine Heiligen glückselig sind, wenn sie sich mit der Prophetie der Enthüllung beschäftigen und das hüten, hat das auch noch einen gewissen Erfolg oder persönlichen Nutzen, denn sie werden als Siegende bezeichnet und erhalten Verheißungen. Und eine, die wichtigste Verheißung ist, dass sie mit Christus am Thron sitzen und auch im neuen Jerusalem sind. Und wer sitzt mit Christus auf dem Thron? Das ist seine Leibesgemeinde. Und deswegen kannst du hier das nicht trennen und kannst sagen, die Verheißung erhalten, das sind andere. Nee, die Verheißung gilt der Leibesgemeinde, weil niemand anders sitzt mit auf dem Thron. Die Enthüllung macht ganz deutlich, das Licht in der Stadt ist Gott und das Lämmlein. Und das Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Das heißt also, er ist mit seinem Leib das Licht und die Herrlichkeit im neuen Jerusalem. Ja, kannst du in Schwärmen kommen, gell? Ist also schon eine ganz tolle Geschichte. Und siebenmal wurde ihnen gesagt, wer ein Ohr hat, nicht nur ein Ohr, gell? Du kannst auch zwei Ohren haben, ist eine Bezeichnung für das geistliche Hören. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Versammlungen der Ekklesia sagt, steht da. Und deswegen ist auch die Ekklesia oder die Enthüllung für die Ekklesia geschrieben. So, wenn es um Glückseligkeit geht, können wir also feststellen, dass Glückseligkeit ein Kennzeichen für den Besitz des Geistes Gottes ist, weil ohne den Geist Gottes kannst du auch die Enthüllung nicht verstehen. Und Paulus hat mal an Timotheus geschrieben von dem Auferscheinen unseres Herrn Jesus Christus und hat gesagt, welches in eigenen Fristen der glückselige und alleinige Machthaber zeigen wird, der Regent der Regierenden und Herr der Herrschenden, und hier redet er von Gott. Also auch Gott ist glückselig, weil dieses Adjektiv auch auf die Regierungsmacht bezogen wird. Und Gott ist der Regent, ebenso wie Christus. Und die Regenten, die heilsgeschichtlichen Regenten, werden als glückselig bezeichnet. Das heißt, die Ausübung der Regierungsmacht ist parallel zu sehen mit der Glückseligkeit. Und wenn wir an die denken, die noch mit ihm regieren, wird das also auch auf die zutreffen. Und der ergänzende Hinweis hier ist ja noch, dass er sagt, und die das, was da in dieser Prophetie geschrieben wird, hüten, sind auch glückselig. Das heißt also, das Wort hüten oder bewahren heißt ja, ich behandle das ordentlich, ich passe drauf auf. Das hat ja nichts mit halten zu tun. Wir sollten uns um diese heilsgeschichtlichen Abläufe, speziell wenn es um die Enthüllung geht, kümmern und sollten das hüten und bewahren. Und Johannes schreibt das auch nochmal ganz allgemein in seinem ersten Brief, 2, Vers 5. Wer sein Wort hütet, also das Wort Gottes hütet, indem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet und, ganz wichtig, darin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sich nicht um die Bibel kümmert, ist offensichtlich nicht in ihm. Gell? Und wenn du das aber machst, dann hast du einen Beweis dafür, wenn du sein Wort hütest, dass du in Christus bist. So einfach ist das. Gut, dann schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Das Hüten der Enthüllung. Was das Hüten der Enthüllung betrifft, gibt es ja auch noch einen klaren Hinweis. Und zwar am Ende der Enthüllung. Da heißt es hier in Kapitel 22, ab Vers 18, Ich bezeuge jedem, der die Worte der Prophezeiung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Worten hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesen Buches geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Prophetie wegnimmt, wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Holz des Lebens und aus der heiligen Stadt und von denen in diesem Buch geschrieben wurde. Also hüten wir uns davor, das Wort Gottes nicht zu hüten. Ja, wäre die Schlussfolgerung daraus. Und deswegen schließe ich nochmal mit dem Vers 3, das ist so wichtig, wo wir gelesen haben, glückselig der, der die Worte der Prophetie liest und die, die sie hören und die in ihr Geschriebenen hüten. Ja, und dazu möge der Herr sein Wort an uns allen segnen, dass wir das können. Amen.